Heinrich Kultur Medien, der Podcast.
Im historischen Lexikon Wasserburg gibt es einen neuen Beitrag. Dieser berichtet von Arnold Weiß-Rütl. Der früh verstorbene Schriftsteller, Satiriker und Publizist lebte nach Kriegsende 1945 in Soien und Wasserburg und bekleidete für ein Jahr das Amt des Klägers an der Spruchkammer Wasserburg. Wie viele Künstler, die unter der NS-Herrschaft litten, ereilte auch Weiß-Rütl das Schicksal des Vergessenwerdens. Dabei galt sein literarisches Werk als exemplarisch und zukunftsweisend für die jeweilige Nachkriegsepoche. Seine unbeugsame Haltung gegen die Gleichschaltung der Presse ließen ihn die Nationalsozialisten schwer büßen. Die Entlassung aus der KZ-Haft überlebte er nur wenige Jahre. In Archiven finden sich Belege für ein vielfältiges Wirken Weiß-Rütls während seines kurzen Aufenthalts in Wasserburg nach 1945. Robert Obermeier ist der Verfasser des Artikels im historischen Lexikon Wasserburg und mit ihm habe ich darüber gesprochen. Herr Obermeier, wer war denn dieser Arnold Weiß-Rütl?
Ja, Arnold Weiß-Rütl, dieser Name sagt den meisten heute wahrscheinlich nicht mehr so viel. Seine Karriere wurde ja durch die Herrschaft der Nationalsozialisten unterbrochen und auch sein früher Tod hat dazu geführt, dass er wie viele andere Schicksalsgenossen so ein bisschen in Vergessenheit geriet. Der gebürtige Münchner war Schriftsteller, Publizist, Dramaturg, schrieb schon in den 20er Jahren für Blätter wie den Simplicissimus oder die Berliner Weltbühne und wurde dann Schriftleiter der Zeitschrift Jugend. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war er für 2 Jahre auch Leiter der literarischen Abteilung von Radio München, dem Vorgänger des Bayerischen Rundfunks.
Sie hatten gerade schon erwähnt, dass er so seine Probleme mit den Nationalsozialisten hatte, was in der NS-Zeit ja wirklich, ich möchte fast sagen, am Todesurteil gleich kam. Er kam auf jeden Fall, das habe ich Ihren Ausführungen entnommen, ins KZ. Warum aber?
Er hat im März 1934, also ein Jahr nach der Gleichschaltung von Presse und dem Kulturbetrieb in Deutschland, hier die Chefredaktion der Jugend übernommen, eine Kunst- und Literaturzeitschrift. Und es war damals eigentlich unmöglich, eine NS-kritische oder satirische Linie zu fahren. Und er hat genau das aber versucht, also eine Gratwanderung. Man gab sich einerseits staatstragend, andererseits erlaubte man sich, mit Zeichnungen zu karikieren und mit Versen zu spotten über das, was so geschah in Deutschland. Und das duldeten die Nationalsozialisten nicht. Er geriet ins Schussfeld von Parteizeitungen, die auf ihn aufmerksam wurden und schließlich dann die Gestapo, die so lange suchte, bis sie irgendwann in seiner Wohnung bei einer Hausdurchsuchung seine Tagebücher fand, die natürlich nach Ansicht der Nationalsozialisten der Beweis waren für eine NS-feindliche Gesinnung. Und ja, so wurde er dann verhaftet im März 1940 und musste dann in Schutzhaft, so hieß das ja zynischerweise, ins Konzentrationslager Sachsenhausen. Dachau war damals überfüllt und die sperrten ihn tatsächlich 5 Jahre lang ein unter menschenunwürdigen Bedingungen. Und das eigentlich nur, weil er das Recht auf Satire und Humor verteidigen wollte, ja, wie das der Medienforscher Hans-Ulrich Wagner bezeichnete.
Sie haben gesagt, er kam ins KZ, aber er hat es ja auch überlebt. Und nach 1945, da siedelte er nach Wasserburg um und er bekleidete dort das Amt des Klägers bei der Spruchkammer Wasserburg. Was haben wir uns dazu vorzustellen? Ich meine, wir sind so weit entfernt. Wir wissen vielleicht noch, dass es sowas gab, aber was war da seine Aufgabe? Wie stellte sich das Ganze dar?
Also die Spruchkammern, das war nach 1945, waren das die Institutionen, die für die Entnazifizierung zuständig waren, eine gerichtsähnliche Einrichtung nach dem Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus. Und da war er der Kläger, der öffentliche Kläger. Das ist praktisch sowas wie der Staatsanwalt in Strafverfahren, der Chef der Ermittlungsbehörde hier in Wasserburg, Spruchkammer, zuständig für den Landkreis Wasserburg. Er musste also diese Klagen gegen ja, durchaus Persönlichkeiten aus der NS-Zeit vorbereiten und vertreten in den Verfahren. Eine Aufgabe, der man sich nicht beliebt macht, und er war da vielen Anfeindungen ausgesetzt, weil die natürlich zurückgeschossen haben, sich gewehrt haben und meinten, er wäre da angreifbar durch seine ja, publizistische Tätigkeit in der NS-Zeit. Und er hat es ein Jahr lang gemacht, ganz wacker. Und dann, denke ich, kam ihm das gelegen, dass er zu Radio München gehen konnte als Chefdramaturg, Leiter der literarischen Abteilung. Und sein Fazit war dann doch ziemlich ernüchternd über diese Entnazifizierung.
Jetzt haben Sie Radio München erwähnt. Bevor er dahin ging, da hat er sich ja auch in Wasserburg durchaus recht vielfältig betätigt, oder?
Ja, kann man so sagen. Also man findet da schon einige Spuren seines Wirkens. Wasserburg, also da hatte er schon so eine emotionale Verbindung wohl auch. Das liest man dann deutlich raus, auch aus dem Schriftwechsel mit Peter Scheer zum Beispiel. Vergleicht Wasserburg mit so einer Zauberinsel. Also das war ihm ein Zufluchtsort nach diesen schrecklichen Jahren. Und man merkt auch, es war ihm ein großes Anliegen, für den demokratischen Neubeginn sich zu engagieren, ja, in dieser Kleinstadt. Und es gibt kaum ein kulturelles Ereignis, bei dem er nicht dabei war anscheinend, ne? Ob die Eröffnung der Volkshochschule, eine Gedächtnisausstellung für den Maler Otto Geigenberger, Ausstellung zu Hermann Schlittgen, da hat er gesprochen und dazu publiziert. Und das zeigt, dass er also wirklich kein Dichter im Elfenbeinturm war. Er wurde auch Schriftführer des neu gegründeten historischen Vereins Wasserburg.
Herzlichen Dank an Robert Obermeier für dieses Interview. Den Link zum Eintrag im Historischen Lexikon findet ihr in den Sendungsnotizen. Und das war's für dieses Mal. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bitte teilt diesen Beitrag. Danke.
Und das war's schon wieder bei Heinrich Kultur Medien, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.